Hat der FCK ein Problem? Darüber reden wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Meine Wenigkeit heißt Julian und bei mir ist der Alex Müller, unser FCK-Reporter, mein FCK-Kollege und andere Dinge.
Hallo lieber Julian, grüß dich.
Hi Alex. Ja, wie geht's dir so? Ich bin, man hört es vielleicht ein bisschen gerade aus der Erkältung raus.
Und, ja, es ist ja jetzt ja. So die Zeit, ja. wo die Viren so rumgehen. Und nee, ich bin gesund, obwohl ich ja ein Kind im Kindergarten habe in der Kita. Und das ist ja eigentlich so eine Virenbrutstation immer. Aber bisher bin ich durch den Herbst eigentlich ganz gut durchgekommen. War, glaube ich, nur einmal kurz erkältet.
Ja, wollte gerade sagen, nach Laberinformationen war doch mal kurz da so ein kurzes Schnüppchen.
Ein Schnüppchen, aber davon lassen wir uns ja nicht umbringen. Oder? Da arbeiten wir natürlich weiter, ist ja klar.
Hat der FCK auch ein Schnüppchen oder haben die ein Schnupfen?
Ja, Problem. Ich hab mich schon gefragt, was meinst du mit Problem? Also 1-1 haben sie gespielt gegen Nürnberg. Das war das erste Spiel nach 6 Heimsiegen, das sie nicht gewonnen haben. Ja, Problem ist vielleicht ein zu großes Wort. Also der Lieberknecht hatte natürlich schon recht, wo er danach gesagt hat, ey Leute, man kann ja hier nicht erwarten, dass wir hier jedes Spiel gewinnen. Und das stimmt auch. Ein Problem haben sie vielleicht schon, weil die Leistung nicht so besonders war. Und ein Problem haben sie vielleicht auch, das können wir später mal noch diskutieren, weil sie halt die Ausfälle von 3 Stammspielern nicht so richtig kompensiert bekommen haben.
Wer mich kennt, der weiß, dass ich neben dummen Sprüchen manchmal auch ein bisschen pfiffige Hintergedanken noch dabei habe und wie da noch was um die Ecke kommt und das Problem, das ich da gerade besingen möchte. Ivan Pretheyen hat nicht gespielt gestern. An dem Tag, an dem wir das aufnehmen, gestern. Sein drittes Ligaspiel, das er verpasst hat, diese Saison. Dieses Mal war es ein kleiner Muskelfaserriss in der Ferse. Davor war es die Wade, die gezwickt hat. Und in diesen 3 Ligaspielen hat der FCK ja doch offensiv dürftige Auftritte hingelegt. Jetzt auch wieder gegen Nürnberg, nachdem sie sich eigentlich zuvor gefangen hatten. Auch mit Britannien gegen Hannover war nicht gut, müssen wir nicht drüber reden. Aber mir schwant so ein bisschen, wenn Britannien nicht da ist, dann haben die vorne ja ein Problem.
Ja gut, da könnte ich jetzt ein bisschen ketzerisch die Gegenfrage stellen. Welcher Zweitligist kann denn auf seinen Topscorer verzichten und hat kein Problem? Natürlich, klar, es ist so, man hat es jetzt auch gegen Nürnberg gemerkt, er fehlt halt mit seiner Präsenz. Lieberknecht hatte so ausgegeben den Plan, Flanken, 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 da hat Nürnberg Probleme, aber da war dann halt der Abnehmer nicht da. Und deshalb war das dann halt kein probates Mittel mehr. Ich meine, Hanslik hat dann alleine in vorderster Spitze gespielt. Ich fand auch, er hat es nach anfänglichen Problemen gut gemacht. Er hat ja auch das 1-0 geschossen. Das war ein klassisches einwandfreies Stürmertor. Aber wenn dir derjenige, der dir 8 Tore gebracht hat, wenn der ausfällt, dann wirst du das merken. Und dann wird das der erste FC Kaiserslautern merken. Das merkt aber auch, was weiß ich, Darmstadt 98 oder wenn der Liedberg fehlt. Oder Hertha oder der KSC. Also das ist halt, in der zweiten Liga ist es halt einfach so, du hast ja nicht 2 Mittelstürmer im Normalfall auf dem gleichen Niveau.
Also würdest du jetzt sagen, das war jetzt nicht übermäßig beunruhigend, dass es ohne Britannien gestern nicht geklappt hat?
Ja, es fehlt ja nicht nur Britannien, es fehlt ja auch Kunze im defensiven Mittelfeld, der war gelb gesperrt und es fehlte Kim in der Innenverteidigung. Also das waren dann halt schon so 3 Eckpfeiler. Der Lieberknecht hat hinterher von so einer Achse gesprochen, die dann da so weggebrochen ist. Und das war dann halt, glaube ich, in Summe zu viel. Auch wenn man sagen muss, dass die reingekommen sind, Leon Robinson in die Dreierkette, Aremu ins defensive Mittelfeld, die haben ihren Job gut erledigt. Über Hanslik habe ich ja eben schon gesprochen. Also es war jetzt nicht so, dass da jetzt ein drastischer Qualitätsabfall zu sehen war. Eher schon, als dann in der zweiten Halbzeit gewechselt wurde, als dann Ritter und Skytek, glaube ich, raus sind. Und dann kamen Abiyama und Tetschi, genau, da hat man dann schon einen Bruch gemerkt, das war so, glaube ich, 68. Minute. Die beiden, die haben da überhaupt nicht mehr in das Spiel reingefunden und es gab auch überhaupt keine Umschaltsituation mehr. Gut, dieser Nürnberger Ausgleich wieder, dann fällt langer Einwurf, Elvedi will einen Ball weghauen, trifft einen Nürnberger, gibt Elfmeter, Tor in der Nachspielzeit. Das ist dann vom Zeitpunkt her unglücklich, aber wenn man sich das Chancenverhältnis so anguckt, die Spielanteile und so weiter und so fort, war das Unentschieden eigentlich das völlig korrekte Ergebnis für diesen Nachmittag.
Der FCK musste, wie du sagst, auf besagten Britannien verzichten, auf Shisu Kim. der Innenverteidiger, der ja auch eine gute Saison spielt, und auf Fabian Kunze, diese Achse. Jetzt, es ist ja nicht auszuschließen, dass Britannien noch das ein oder andere Spiel verpasst. Wenn jetzt zwei von diesen dreien auf dem Feld stehen, namentlich Kim und Kunze, siehst du da ähnliche Abfälle?
Naja, Britannien ist de facto unersetzlich. Ich meine, wir müssen jetzt nicht das neue Thema, das gute alte Thema Emreli nochmal aufmachen. Der war ja jetzt krank die Woche. Das wäre ja so der Stürmer Nummer zwei. Sie haben noch Hanslik, aber der ist ja von seinem Typ her, Spielertyp her, auch eher einer, der um so einen zentralen Mittelstürmer drumherum spielen kann und sollte. Britannien verfolgt diese muskuläre Geschichte jetzt schon die ganze Saison, wenn du so willst. Und da kann man ja so leichte Ragnar-Ache-Vibes spüren, dass der halt muskulär jetzt nicht so aufgestellt ist und dass man die Belastung bei dem immer dosieren muss. Und das weiß man dann auch, dass der mal beim Training besser mal aussetzt, bevor das wieder aufbricht. Und ich glaube, ich habe Lieberknecht nach dem Sieg gegen Bochum vor 2 Wochen gefragt, ob er fürchtet, dass sie das Thema Britannien jetzt Verletzungsanfälligkeit jetzt durch die ganze Vorrunde begleiten wird. Und davon sollte man jetzt eigentlich erstmal ausgehen. Ich weiß nicht, ob man den dann in der Winterpause nochmal von Grund auf durchchecken kann, woher das kommt, weil das Thema Verfügbarkeit ist da natürlich auch ein großes. Du brauchst halt, wenn du oben mitspielen willst, brauchst du deinen besten Stürmer regelmäßig verfügbar in der Startelf. Und wenn der dir halt jedes zweite, dritte Spiel mal ausfällt, wirst du immer Probleme bekommen. Da bin ich mir sicher.
Wenn du so abhängig bist von deinem Topstürmer, kannst du dann realistischerweise überhaupt mit einem Aufstiegsrennen rechnen?
Na gut, wenn dein Topstürmer fit ist, ist es kein Problem, ja. Ich hab ja eben schon mal angesprochen, ich glaube, das würde jetzt alle Teams, die sich so in der zweiten Liga so im oberen Drittel sehen, das würde die alle betreffen, wenn der Topscorer einfach ausfällt, das bekommst du nicht kompensiert. Also das konnte vielleicht letzte Saison noch der HSV noch, die hatten dann irgendwie einen anderen Kader, dann hat dann der Selke oder der Klatzel halt gespielt. Ja, das ist dann halt irgendwie noch ein bisschen anderes Niveau gewesen. Oder Köln oder so, die konnten das. Aber in dieser Saison sehe ich eigentlich keinen Zweitligisten so aufgestellt, dass der so Verluste von ganz extrem wichtigen Spielern sofort kompensieren kann. Man muss dann halt irgendwie andere Mittel und Wege, andere Lösungen finden. Die Leistung gegen Nürnberg geht dann allerdings jetzt nicht so als Mutmacher durch. Das muss man dann ganz ehrlicherweise auch sagen. Das war dann punktuell schon okay. Ich fand vor allem zweite Halbzeit, da hatten sie echt etliche Umschaltstationen, wo dann der eine Pass nicht durchkommt oder der eine Pass zu ungenau gespielt wird und so weiter, wo dann durchaus auch mit ein bisschen Glück das 2-0 drin gewesen wäre und dann hätten sie das Ding halt dreckig nach Hause gefahren und dann hätte natürlich keiner was gesagt. Hätte aber nichts dran geändert, dass die Leistung jetzt okay, aber jetzt nicht besonders doll war.
Gegen Nürnberg haben vorne das Trio gebildet, Marlon Ritter, Daniel Hanslik und Nathan Skytte. Das Trio hat auch so noch nicht zusammengespielt auf dem Rasen. Zumindest nicht, nachdem wir wissen.
Genau, also du hast natürlich auch, das Abstimmungsthema ist natürlich auch immer eins. Also ich meine, die Flanken, die da in der ersten Halbzeit in den Strafraum gesegelt sind von Nürnberg, der Haas und der Jolie, die wissen halt, wie der Britannien sich bewegt und der Hanslik bewegt sich natürlich ein bisschen anders und der will auch anders angespielt werden vielleicht und dann funktioniert das halt alles nicht so gut und die Flanken waren diesmal auch von der Qualität her nicht so besonders. Also da kam dann so eins zum anderen.
Ja, da waren ein paar dabei, die ziemlich nah aufs Tor gezogen wurden.
So.
Ja. Was war eigentlich mit Alidou? Der hat ja nicht gespielt, war aber im Kader.
Genau, das ist auch ganz erstaunlich gewesen, weil war ja Karlsruhe noch Startelf.
Ja.
Und dann hatten sie so große Probleme in der Offensive und er ist noch nicht mal eingewechselt worden. Das meine ich halt mit der Einwechslung Abiyama und Tetschi. Da hätte man sich in der 70. Minute auch den Alidou mit seinem Tempo vorstellen können. Und wenn der mal den Ball in die Gasse bekommen hätte, das wäre dann vielleicht für diese Umschaltung Kontersituation der richtige Spieler gewesen. Bei Abiyama und Tetschi war, muss man sagen, das wirkte alles bemüht, aber brotlos. Ja, also auch, die haben auch die Bälle nicht mehr richtig festgemacht bekommen und so weiter und so fort. Also die Einwechslung, muss man dann Lieberknecht sagen, hat nicht funktioniert.
Lieberknecht hat ja auf der Pressekonferenz gesagt, man wolle nicht die Führung dreckig über die Runden bringen, sondern das 2-0 machen. Ist eine Einwechslung, haben wir eine andere Sprache gesprochen, finde ich.
Ja, ich finde auch, also die Einwechslung, das ist ja auch in Fankreisen jetzt ein großes Thema so im Nachgang gewesen. Also ich meine, das ist natürlich alles ein bisschen Spekulatius, aber klar ist, Tetchy und Abiyama haben nicht funktioniert und Elvedi war halt derjenige, der ist auch eingewechselt worden, der am Ende dann halt den Elfmeter zum 1-1 verschuldet hat. Ja? Also ich meine, ich kann mich auch an Spiele erinnern, ich glaube, war es nicht gegen Darmstadt, wo er dann eingewechselt hat und hat nur die Scorer, alle Scorer praktisch eingewechselt. Also das geht dann halt auch mal in beide Richtungen. Aber bei dieser Tetchy Abiyama-Geschichte, da würde ich dann schon jetzt mal Kritik anmelden, zumal wenn man Alidou noch hat oder man lässt halt Ritter und Skytte einfach drauf. Weil bevor du dann, da hast du echt einen Qualitätsabfall gesehen und Ritter mit seinen Qualitäten, ich sag nur Tor in der Nachspielzeit, 3-2 in Karlsruhe. Skytteer ist natürlich auch mit seiner Dynamik und seinem Tempo immer eine gute Wahl, wenn du 1-0 führst und vielleicht Räume sich öffnen. Also das muss man eben schon kritisch auslegen.
Das goldene Händchen und kein gutes Händchen gehabt.
Diesmal hat er kein gutes Händchen gehabt, ne.
Gut, ja, so ist halt das Leben als Cheftrainer im deutschen Profifußball, im Profifußball allgemein.
Du schreibst ja auch nicht nur gute Artikel, sondern auch mal mittelmäßigen zwischendurch.
Was, ich?
Ja, oder nicht? Oder bei dir alles immer
ach, top? Ach, ich, als meiner Selbstwahrnehmung.
Na gut.
Als selbsternannter Sonnengott, hallo. Nein, natürlich nicht, bevor ich hier rüberkomme wie der letzte Lurch. Ja, nein, du hast recht, du hast völlig recht, da stimme ich dir voll zu. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, mir ist viel aufgefallen im Spiel. Ich hab gut aufgepasst. Ich habe aber auch hier die Brillengläser, die helfen dabei. Gegen den KSC hat der FCK nach einer Führung auch schon mal ziemlich den Fuß vom Gaspedal genommen, hat dann am Schluss mit Glück noch dieses 3-2 gemacht durch Marlon Ritter. Jetzt gegen Nürnberg habe ich schon wieder das Gefühl gehabt, irgendwann war einfach der Druck weg. Und auf einmal kamen die Nürnberger sogar nochmal, die vorher dem FCK die Bälle teilweise in die Füße gespielt haben und gesagt haben, hier macht mal.
Ja, man muss sagen, das ist ein bisschen anders gelagert gewesen, wenn man so an die Spiele gegen Bochum oder auch Münster denkt, wo es dann kurz davor war, dass die Gegner nochmal den Fuß in die Tür bekommen haben. Da war der FCK aber zu Beginn dann schon sehr dominant. Und diesmal muss man halt sagen, diese 1-0 Pausenführung, die war total glücklich. Also das war, Nürnberg hat noch einen Elfmeter verschossen, erste Halbzeit, Justwan läuft an, rutscht aus, berührt den Ball zweimal, wird wahrscheinlich in jedem Saisonrückblick zu sehen sein, die Szene, und der Ball geht irgendwie in den Oberrang. Also das wäre das 1-0 für Nürnberg gewesen und dann geht der FCK halt in Führung, 45. Und dann hat Nürnberg halt in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit nochmal eine Torchance. Puh, das ist aber eigentlich das muss ein Tor sein. So, also es war halt chancenlos bei Nürnberg und die Führung zur Pause war erstmal glücklich. Was man dann sagen muss, es hat aber auch keinen Schub so richtig gegeben. Also sie haben, fand ich, in der zweiten Halbzeit dann schon ein bisschen besser verteidigt und Nürnberg auch größtenteils vom eigenen Strafraum so ferngehalten. Aber es gab dann halt zu wenige klare Situationen, wo man aufs 2-0 gegangen wäre. Also das müssen sie sich auch anlasten. Und so kommst du dann halt in so eine Situation, da geht es dann irgendwie auf die 90. Minute zu und dann schicken die Nürnberger alles nach vorne und dann fliegen die Bälle da rein. Man weiß ja, wie das im Fußball ist. Ja. Und dann haut der Elvedi am Ball vorbei, trifft den Nürnberger und dann kriegst du halt noch einen Elfmeter in der Nachspielzeit. Das muss man sich dann aber selber zuschreiben. Da gibt es dann auch kein Mitleid.
Aber man muss ja auch nicht alles schwarz malen. Der FCK ist immer noch mittendrin im Aufstiegsrennen und zum Beispiel Elversberg hat ja auch Federn gelassen in Bielefeld am Wochenende. Also
absolut, Elversberg hat mal wieder verloren, 2-0. Ich glaube, sie sind jetzt 3 Punkte hinterm dritten und 5 Punkte hinterm ersten. Da ist jetzt alles, ist noch nichts verrutscht. Interessant waren so ein bisschen ein paar Aussagen, die halt davon künden, dass sich die Anspruchshaltung auch in der Mannschaft so ein bisschen verändert hat. Also Kral hat zum Beispiel gesagt, ja, unser Anspruch ist schon, dass wir alle unsere Heimspiele gewinnen. Und wenn wir das halt nicht tun, dann ist halt ein Unentschieden schon enttäuschend. So ähnlich ein bisschen Ritter, so nach dem Motto, wir waren letzte Saison die heimstärkste Mannschaft, das wollen wir auch bleiben und wir wollen zu Hause schon die 3er holen. Und das ist ja aber eigentlich eine sehr löbliche Einstellung, so vom Grundsatz her, dass die Mannschaft da schon den Ehrgeiz hat, durch Heimsiege halt in der Tabelle oben dran zu bleiben. Und insgesamt, wenn du den ganz großen Trend jetzt siehst, ich glaube in den letzten, lass mich nicht lügen, in den letzten 6 Spielen gab es eine Niederlage gegen Paderborn. Und dann jetzt das Unentschieden. Also da ist ja eigentlich überhaupt nichts verrutscht mit 4 Siegen. In dem Zeitraum sind sie in der Formtabelle immer noch weit oben. Und es ist ja auch erst ein Drittel der Saison jetzt rum. Also klar, also sie sind dabei. Man wird halt sehen, wie jetzt perspektivisch das auch wird, wenn Britannien weiter ausfallen sollte, ob sie da irgendwie Lösungen finden, dass sie dann auch in der Offensive weiter so zugkräftig bleiben, wie sie das so in den vergangenen Wochen gewesen sind.
Ich habe jetzt gerade mal geguckt, der FCK hat ja auch ein bisschen ausgerufen, ja klar, Aufstiegsrennen, also Saisonziel, aber das eigentliche Saisonziel ist ja besser als letztes Jahr. Sie sind aktuell Fünfter, haben 19 Punkte gesammelt nach 10 Spielen. Gerade geguckt, letztes Jahr hatten sie nach 17, 26. Das heißt, da fehlen jetzt noch 7 hin. Und ich behaupte mal, wenn du das zum 17. Spieltag nicht reißt, diese Marke, dann kann man schon von einer kleinen Krise sprechen, weil dann wirst du ja rausgehen im Endeffekt mit 7 Unentschieden oder gehst du raus mit 2 Siegen und einem Unentschieden aus den restlichen 7 Spielen. Also
das sollten sie auch schaffen. Es ist dieses Jahr in der zweiten Liga ein bisschen bemerkenswert, dass die oben stehen, ja, haben halt schon wirklich einen sehr, sehr guten Punkteschnitt. Also wenn man sich anguckt, Schalke hat aus 10 24 Punkte geholt aus 10 Spielen. Das ist dann halt 2,4, das ist schon weit drüber, man sagt ja immer diese zwei ominösen 2 Punkte, da liegen sie jetzt ordentlich drüber. Und auch Paderborn und Elversberg haben wirklich jetzt ordentlich gepunktet. Ich glaube, dass du so als Zielmarke, hinunten Zielmarke, wenn du bei 30 landest, 30 plus X, das wäre halt top. Also ich glaube, wenn du da in dem Bereich irgendwo aufschlagen solltest, dann bist du im neuen Jahr absolut, gehörst du zu den absoluten Anwärtern, da bis zum Schluss, um die ersten 3 Plätze mitzuspielen.
Dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und namentlich der Herr Britannien wird ja, wie wir jetzt schon mehrfach betont haben, also ganz kurz abschließend, hat der FCK ein Problem? Ja, nein?
Nein.
Okay. Der Herr Britannien, der ist ja, wie gesagt, da ein maßgeblicher, ja, ein wichtiges Puzzleteil. Der ist jetzt angeschlagen. Wie man vielleicht raushört, nehmen wir vor dem Pokalspiel auf. Deswegen können wir noch nicht sagen, was da rauskommt. Aber wir können sagen, ist es eine gute Idee, jetzt für ein Pokalspiel die Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Jetzt mal ganz drastisch formuliert.
Wird nicht passieren. Gebe ich eine klare Prognose ab. Weder bei Britannien noch bei Kim wird man das Risiko eingehen, weil wenn du aus einem leichten Muskelfaserriss durch eine falsche Bewegung einen schweren Muskelfaserriss machst, dann reden wir halt dann davon, dass der dann halt im Dezember erst wiederkommt möglicherweise. Und das Risiko kannst du nicht eingehen. Auch wenn ich jetzt vielleicht manchen FCK-Fan schocke, den DFB-Pokal zu gewinnen, ist ohnehin sehr unwahrscheinlich, auch wenn sie vor anderthalb Jahren jetzt mal im Finale waren. Da schüttelst du mit dem Kopf, aber damals war ja, glaube ich, auch Bayern, dieser Verein Bayern München heißen die, glaube ich, die sind da irgendwann mal früher ausgeschieden. Also von daher.
Du meinst diesen Dorfclub da aus München?
Genau, die eigentlich nichts drauf haben, klar, und so. Genau. Borussia Dortmund und so, also da sind halt so ein paar Kaliber dabei. Ich meine, es wäre natürlich schön und wichtig, und wenn man ein Achtelfinale, ein Heimspiel, das wäre natürlich nochmal ein Highlight gegen guten Bundesligisten, das kann man sich ja alles vorstellen. Aber das Saisonziel ist, glaube ich, das große Saisonziel ist halt in der Liga, ja, wie du sagst, besser als Platz 7. Aber das, ich meine, die Plätze 4, 5 und 6, die sind jetzt auch wenig sexy. Also da sind wir uns ja einig. Oder? Da kannst du dir jetzt auch, das ist für die TV-Tabelle ein bisschen gut, aber so richtig schön wird es erst ab Platz 3 oder ab Platz 2.
Ist das Rennen die goldene Ananas?
4 bis 6? Ja, das ist natürlich, dann hast du natürlich immer noch eine gute Saison gespielt, aber du weißt ja auch, wie das bei Olympia ist, wenn du da nicht am Podest stehst, sondern als Vierter kriegst du da nichts. Also das ist da schon mit vergleichbar.
Also ich bin auch der Meinung, der FCK wäre gut beraten dieses Jahr. Darum geht es ja im Endeffekt, die Pokalmillionen oder das Pokalgeld, das dann da reinkommt, wenn jemand weiterkommt, als Bonus zu betrachten.
Und nicht, ja klar, ich meine, ja. Und jetzt mal unter uns, wahrscheinlich ist Fürth so im Moment mit das vorm schwächste Team in der zweiten Liga. Die kriegen ja wirklich nur auf den Sender im Moment. Und da müssten sie auch ohne Britannien und Kim gewinnen können. Also ich meine, jetzt haben sie dieses Ligaspiel, ist noch nicht so lange her. Gut, das führt erste Minute rote Karte, ich weiß, aber das haben sie ja auch 3-0 gewonnen. Also sprich, Fürth hält an Trainer Thomas Kleine fest, auch fürs Pokalspiel noch. Da hast du auch schon mal so eine Unberechenbarkeit nicht. Das heißt also, wenn die jetzt mit einem neuen Trainer da aufschlagen würden, das wäre dann ein bisschen unangenehmer wahrscheinlich. So ist es halt alles ziemlich kalkulierbar und man kann vom Kader des FCK, auch ohne Britannien und Kim, kann man schon erwarten, dass die das Spiel da gewinnen. Also das würde ich jetzt schon sagen.
Falls ihr diesen Podcast nach dem Mittwoch hört, seid ihr schlauer als wir jetzt. Und dieser Take könnte schlecht altern, aber denke ich auch. Gut, dann gehen wir noch auf was anderes, was diese Woche ein bisschen hochgekocht ist. Luka Ziyech soll seinen Vertrag nicht verlängern wollen. Er will sich auf Fußball konzentrieren. Also ich weiß nicht, als Profifußballer, Also wäre das nicht eigentlich eine gute Idee, sich auf Fußball zu konzentrieren?
Ja, wenn er sich nicht auf seinen Beruf konzentrieren würde, das wäre vielleicht eine schlechte Idee. Ja.
Glaubst du?
Ja, ist natürlich Floskeldrescherei, ist das natürlich Phrasendrescherei.
Ach so, klar. Ja, logisch.
Ja, selbstverständlich. Das ist halt, lasst mich bloß damit in Ruhe, mich permanent zu fragen, ob ich beim FCK bleibe, ob ich meinen Vertrag verlängere, wo ich hinwechseln will. Ja, das versucht man damit zu umgehen. Ja, das ist aber auch ein durchschaubares Manöver. Ist allerdings auch so, wenn man sowas sagt, das spricht ein bisschen dafür, dass er nicht bleiben wird, sag ich mal. Da ist so eine Tendenz dann absehbar, nicht in Stein gemeißelt, aber so von meinem Gefühl her würde ich dann schon sagen, das riecht eher nach Wechsel. Was meinst du?
Was? Ja, doch. Also ziemlich, ja, also ich kann mich an keinen Spieler erinnern, der, nachdem man gesagt hat, ich will mich nur auf Fußball konzentrieren, danach bei seinem Verein geblieben ist.
Nee, stimmt. Also, das müssen wir mal empirisch irgendwie, müssen wir mal eine Langzeitstudie machen.
Ob es dann einen Zusammenhang gibt, einen Kausalzusammenhang.
Ja, genau.
Also wenn dann in Zukunft ein Spieler den Satz in den Mund nimmt, ja, dann kann man eigentlich mit rechnen, gut, der ist weg. Jetzt habe ich schon von ein paar, im Internet habe ich gelesen.
Ja, mal ganz in diesem Internet, okay.
In diesem Internet. Soll man verkaufen im Winter?
Nein, um Gottes Willen nicht. Das kannst du natürlich auch nicht machen. Also wenn du dann irgendwie noch 500.000 Euro im Winter bekommst und dann verlierst du deinen unumstrittenen Stammspieler, Ankerspieler in der Defensive, da wärst du ganz schön blöd, wenn du das machen würdest. Also ich hab ja eben im Vorgespräch schon zu dir gesagt, sollte er, was ich nicht glaube, sollte sich da irgendein verrückter englischer Verein finden, der da irgendwie eine hohe Millionensumme auf einmal bietet, was ich für ausgeschlossen halte, aber Theorie, dann müsste man darüber nachdenken. Aber alles, was so in der Bundesliga sich abspielt, das kannst du dir ja ausrechnen, wenn du den abgeben würdest, ein halbes Jahr vor Vertragsende. Der hat da bei dem legendären Portal Transfermarkt so einen Marktwert von 2,2 Millionen, da kriegst du noch 500.000 Euro. Und dann machst du dir eine Baustelle auf, die dich halt den Aufstieg kosten kann. Und 500.000 Euro gegen den möglichen Bundesliga-Aufstieg ist keine gute Wette, glaube ich.
Ich glaube, oder man könnte auch vielleicht sagen, ich weiß, wer weiß, dass man als Bundesligist ein bisschen mehr bekommt als 500.000 Euro. Also, wenn du aufsteigen würdest.
Ach so, ja, das...
In der TV-Tabelle.
Da guckst du mal, was in der TV-Tabelle und bei Sponsoren und so, was du da alles mehr bekommst. Und da muss ich keine Mathematik für studiert haben, um da zu einer Entscheidung zu kommen. Also das ist, das Beispiel letzte Saison war ja mit Ache, der dieses Angebot aus Como hatte. Da ging es dann tatsächlich um so eine hohe Millionensumme, fast zweistellig irgendwas in dem Bereich. Und da hat man ja dann auch gesagt, ey, wir haben noch sportliche Möglichkeiten hier diese Saison, ja. Und da können wir ja nicht mal einen Topscorer abgeben. Und ich meine, basiert jetzt in Anführungsstrichen nur Abwehrspieler, aber er ist halt einfach eine Säule, er ist Stammspieler, das nicht machen.
Der FCK hat im Winter letztes Jahr Boris Domjak verkauft und hat dann für sich Maxi Bauer und Tim Breithaupt geholt als Defensivleute. Ich glaube, Maxi Breithaupt war Mitte der Rückrunde auch nur noch Bankdrücker, weil es nicht funktioniert hat.
Ja, und wenn sie so super, super gut performt hätten, dann hätte wahrscheinlich der FCK auch versucht, sie weiterzuhalten. Also du siehst, du hast dann im Winter einen großen Vorteil, dass du hoffentlich vielleicht auf so eine gewachsene Mannschaft setzen kannst und die vielleicht sogar nochmal punktuell dann verstärken könntest. Und ich würde, also wenn ich beim FCK irgendwie eine Entscheidung treffen müsste, ich würde sehen, dass ich alle Stammspieler erstmal halte. Außer es gibt dieses unmoralische Angebot, wo du einfach als Verein da nicht Nein sagen kannst. Aber das sehe ich bei Sirch nicht. Also man kann sich ja schon so vorstellen, dass der vielleicht so Interesse bei einem Bundesligisten aus dem unteren Drittel wecken könnte. Also so im weitesten Sinne, also ein Bundesliga-Top-Verein. Das wäre vielleicht, da wäre der Schritt für ihn wahrscheinlich auch noch zu groß, aber so irgendwo zwischen Köln, Augsburg, Hoffenheim und Mainz, HSV, irgendwie sowas, könnte man sich vorstellen. Und natürlich, da machen wir uns ja auch nichts vor, wenn du bei einem Bundesligisten ein Vertragsangebot bekommst, verglichen mit einem Zweitliga-Vertrag, sage ich jetzt mal so, ohne das Gehalt zu kennen, aber da verdienst du mal gleich das Doppelte. Und das muss man dann halt einfach wissen. Da kannst du dann als Zweitligist auch ordentlich gegen anstinken. Und dann wird der Spieler wechseln. Und wenn er noch ablösefrei ist, kriegt er auch noch Handgeld obendrauf. Also das ist deshalb diese Signale, die da jetzt so ausgesendet werden, sprechen dann doch dafür, dass er, wie sagen die dann so schön, den nächsten Schritt machen möchte.
Oh, sehr gut, sehr gut. Man darf auch, wie gesagt, auslaufender Vertrag noch 6 Monate. Welcher Bundesligist, der nicht total verzweifelt ist, nimmt überhaupt Geld in die Hand? Auch wenn es nur 250.000, 500.000 sind?
Also, ja, nein, das ist ausgelöst. Die einzige Konstellation ist, dass sie sich schon geeinigt, dass er sich schon mit einem anderen Verein geeinigt hat und da gibt es einen schwerer Verletzten in der Innenverteidigung oder so und dann sagen die, komm, versuchen wir es jetzt im Winter schon. Das ist das Einzige.
Stichwort verzweifelt.
Verzweifelt, genau. Das ist das Einzige, was man sich denken könnte.
Gut, dann schauen wir mal noch auf den Spielplan, bevor wir hier langsam zum auch schon Richtung Ende taumeln. Jetzt erstmal, ja, Pokal führt. Danach Düsseldorf. Das sind doch die Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Markus Anfang trifft auf den FCK.
So ist es. Das wird schon spannend werden. Sein Abgang in Lautern war ja bekanntlich jetzt nicht ohne Nebengeräusche abgelaufen, um das mal so zu formulieren. Er war ja natürlich auch unzufrieden damit. Weil, klar, sie hatten dann, glaube ich, das war nach so einer 2-0 Niederlage in Braunschweig.
Es war dann
1-2 Nürnberg und dann 2-0 in Braunschweig verloren. Da waren sie auch nicht gut in der Zeit.
Das Nürnberg-Spiel, da waren sie gut, haben sie halt kein Glück gehabt im Endeffekt. So. Aber in Braunschweig, da war ich vor Ort, das war dürftig.
Das war dürftig, ja. Und es ging ja auch die ganze Zeit darum, dass der Anfang auf Gedeih und Verderb das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen wollte.
Nee, da war der allergisch drauf.
Genau, da hat er Ausschlag bekommen beim Wort Aufstieg und und da hat es dann so ein bisschen geruckelt intern wohl auch und ja, jetzt sieht
hat
man
aber,
sich wieder.
Hat aber, kurz noch eine Nebennote, hat aber gleichzeitig in Gesprächen immer wieder durchblicken lassen, dass es ihm doch immer noch übel nehmen, dass sie ihn in Köln entlassen haben, als er kurz vor dem Aufstieg stand.
Stimmt. Ja, das war am vorletzten Spieltag. Ich kann mich da dunkel dran erinnern. Ja, ja, das wird natürlich ein sehr interessantes Match. Allein durch die Personalie, da wird man dann halt auch mal sehen, vielleicht im Umfeld des Spiels, wie die miteinander umgehen, so, ob da alles ausgeräumt ist von dieser Trennung. Ja, ich meine, im April war es ja, glaube ich, noch nicht so lange, ein halbes Jahr. Sieht man sich jetzt wieder. Sportlich, Düsseldorf auch so ein Club, der unter den eigenen Erwartungen bisher unterwegs ist, ja, das muss man schon sagen. Allerdings auch da wieder, das ist im Doppelpack, danach kommt der Hertha, das sind so zwei Gegner, die im Moment hinter dem FCK stehen, die aber ähnliche Ambitionen haben. Und das sind dann halt wichtige Spiele, wenn du die halt ein bisschen auf Distanz halten kannst, dann hast du da schon viel mit gewonnen. Ja? Und dementsprechend werden es auch wieder so ein bisschen so richtungsweisende Dinger werden, weil Verfolgerteams, der Abstand nach oben ist jetzt schon so ein bisschen gewachsen und man sollte den nicht größer werden lassen. Also das werden spannende Wochen.
Jetzt auch wieder die Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Es wäre doch eigentlich auch mal Zeit für Markus Anfangs ersten Sieg bei der Fortuna. Der hat nämlich bis jetzt seine beiden ersten Spiele verloren, werden wir hier aufnehmen.
Also der Trainereffekt oder was?
Der ist ja nicht da offenbar. Aber es ist ja dann doch wieder erstaunlich oft so, dass dann ausgerechnet gegen den Ex-Club der erste Dreier gelingt.
So, das passiert, ja. Das passiert. Auch da habe ich da keinen empirischen, hatten wir eben schon mal. Aber ich weiß gar nicht, ob das von der Statistik her so stimmt oder ob das oft eher so ein Gefühl ist.
Ich glaube, es sind gefühlte Wahrheiten, aber ich bin dann auch jemand, ich lasse mich gern drauf ein und sage dann, ich wette ja nicht. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auf Düsseldorf tippen, einfach nur, weil es so aus dem Gefühl raus ist.
Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass der Markus Anfang gegen den ersten FC Kaiserslautern ein Motivationsproblem haben wird.
Glaubst du?
Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Also,
glaubst du, da werden Sätze fallen, wie du verfolgst und bist auf die Toilette?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat ja hier auch eine gute Zeit gehabt und war ja auch beliebt hier größtenteils bei den Leuten. Ich glaube sogar, da geht es noch nicht mal gegen den Verein an sich, sondern gegen einige so in der Vorstandschaft und in den oberen Riegen, mit denen er gerne noch mal ein bisschen was zurückgeben möchte, was er damals im April erleben musste.
Glaubst du, der hat da noch den einen oder anderen Takt zu sagen?
Ja, aber das wird er wahrscheinlich versuchen, seinen Jungs auf dem Platz dann mitzugeben, einzuimpfen. Ich habe lange probiert, das Wort einzubauen und jetzt ist es mir gerade eingefallen.
Wunderbar, wunderbar. Passt ja auch zur Erkältungssaison, ne?
Das passt perfekt.
Wahnsinn, was ein Bogen, ey, oh Gott. Das hier, wir kommen bei der Randfalls. Dann bleibt uns nur noch der Teufel der Woche. Hast du da einen nach dem Nürnberg-Spiel?
Der Teufel der Woche.
Ey, komm, ich leg mal vor, ich sag dann Hanslik, zurückgekommen, Tor gemacht, auf geht's.
Ja, Auf Hanslik können wir uns einigen.
Okay.
Julian, das finde ich. Also war er jetzt lange verletzt, hat in Karlsruhe auch schon ein Tor vorbereitet. Ja, das 2-0 durch Skytte. Also hat dann halt jetzt 2 Scorerpunkte in 2 Spielen. Und das ist nach so einer langen Verletzungspause, ist ja, glaube ich, seit August raus gewesen, seit Ende August, aller Ehren wert. Das muss man sagen. Also da gibt's nichts zu mosern. Ich finde auch, die ganze Bretagne-Debatte, die heißt im Umkehrschluss nicht, dass der Hanslik nichts taugt. Also ich finde, das wäre ein Trugschluss, das zu sagen. Das ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Und ich glaube, dass der als alleinige Spitze da auf Dauer an seine Grenzen stößt. Aber das ist, glaube ich, der perfekte zweite Stürmer in der zweiten Liga.
Also siehst du Hanslik derzeit auf Rang 2 beim FCK und Emreli dahinter noch?
Ja gut, ich meine, über Emreli müssen wir, glaube ich, vorerst überhaupt nicht mehr reden. Also ich meine, der müsste natürlich erstmal wieder in den Kader. Das ist Step 1. Dann müsste er mal wieder eingewechselt werden. Das wäre Step 2. Und dann irgendwann könnte man mal wieder über irgendwelche Rangfolgen reden. Also ich glaube, der ist in der Rangfolge der FCK-Stürmer. Ist der im Moment auch hinter Abiyama und Tetschi, weil er ist ja einfach nicht im Kader. Ich meine, gut, es war krank, aber er war da vorher auch nicht, als er gesund war, war er auch nicht im Kader.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Muss ich auch mal.
Sagst du selten, aber.
Ja, sage ich, es kommt mir schwer auf meine Lippen. Ja. Gut. In diesem Sinne, bevor wir jetzt hier ausschweifen in belanglosen Nebensächlichkeiten. Alex, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank, lieber Julian.
Und euch da draußen danke ich natürlich auch fürs Zuhören. Ich werde nicht müde. Abonniert doch unseren Newsletter, den FCK-Newsletter. Da gibt es jede Woche von den FCK-Reportern der Rheinpfalz das aktuellste vom Betze. Und mehr zum FCK findet ihr auf www.rheinpfalz.de/FCK. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir julian.laber@rheinpfalz.de. Auch wenn es Fragen sind, die wir hier mal im Podcast diskutieren sollen, haut doch mal raus, was es da so gibt da draußen und kommentiert fleißig weiter. Abonniert den Podcast, bewertet uns, das hilft uns sehr. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.